Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode der Podcast-Reihe Vorausgehört – Neues für die Ausbildungspraxis. Mein Name ist Daniel Garcia González und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung. Der erste Schwerpunkt unserer Reihe behandelt das Thema Inklusion. Hier gehen wir der Frage nach, wie Digitalisierung einen Beitrag zur Modernisierung und Verbesserung von Teilhabemöglichkeiten in der beruflichen Bildung leisten kann. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Kirsten Vollmer möchte ich das Thema Inklusion in der Berufsbildung einmal grundsätzlich beleuchten. Kirsten Vollmer ist Leiterin der Stabsstelle Berufliche Bildung behinderter Menschen am Bundesinstitut für Berufsbildung und beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit genau diesem Thema als spezielles Aufgabenfeld. Herzlich willkommen, Frau Vollmer. Stellen Sie sich und Ihre Aufgaben gerne selbst kurz vor.
Ja, danke, das mache ich gerne. Die Stabsstelle Berufliche Bildung behinderter Menschen ist in der Tat erst vor ein paar Jahren im BIP eingerichtet worden, obwohl es das Aufgabenfeld Berufliche Bildung behinderter Menschen schon lange im BIP gibt. Und die Einrichtung für die Stabsstelle erfolgte deshalb, weil das Thema Inklusion behinderter Menschen in Berufsbildung im Rahmen der UN-Konvention und im Rahmen von anderen gesellschaftspolitischen Entwicklungen deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Und damit häuften sich auch die Anfragen ans BIP im Sinne von Information, Beratung, Kooperation. Und das BIP wollte auch durchaus ein Zeichen setzen, diese Stelle, dieses Aufgabenfeld sichtbar zu machen und eben auch die gewachsene Bedeutung zum Ausdruck zu bringen.
Sie beschäftigen sich also mit Inklusion in der Berufsbildung. In einer von Ihnen verfassten Publikation haben Sie mal die beiden Begriffe Inklusion und Digitalisierung als Schlagworte bezeichnet. Was genau meinen Sie damit?
Ja, zunächst freut mich der Gesprächseinstieg, weil das ja zeigt, dass ich mit der seinerzeit auch bewusst etwas pointiert gewählten Formulierung Fragen und Nachdenken ausgelöst habe. Und das war auch durchaus die Absicht. Ja, gemeint ist, dass Inklusion und Digitalisierung, dass es beides Großbegriffe sind und dass sie wie andere Schlagworte auch eine bestimmte ähnliche Entwicklung erleben. Das heißt, beide haben eher als ein Begriff innerhalb eines Teilbereiches der Gesellschaft, innerhalb von Teildisziplinen, ihren Ursprung. Und dort wurden sie verwendet und dort hatten sie auch eine relativ klar umrissene Definition oder zumindest Begriffsklarheit. Und dann haben sie fast schlagartig eine Entwicklung genommen, die dazu geführt hat, dass sie mit einer bestimmten Verzögerung geradezu allgegenwärtig wurden. Also ganz konkret konnten wir feststellen, dass Veranstaltungen, dass eben auch Fachtagungen, aber auch die mediale Berichterstattung kaum noch ohne erst eben das Thema Inklusion und dann eben das Thema Digitalisierung auskamen. Das hat auch dazu geführt, dass das, was wir Stakeholder oder Player oder Akteure nennen, dass die auch dieses Thema auf ihre Tagesordnung gesetzt haben und damit eben tatsächlich diese Allgegenwärtigkeit entstanden ist, die aber nicht zu wirklicher Begriffsklarheit geführt hat. Also sehr häufig ist mit dieser Entwicklung zu Schlagwörtern eben auch eine Entwicklung dahingehend verbunden, dass gar nicht mehr klar ist, worüber spricht man eigentlich, sondern dass es auch sowas wie Labeling, wie wir es so nennen, Etikettierung stattfindet. Das war damit gemeint und warum ich so durchaus etwas pointiert aufgegriffen habe, ist, weil es aus meiner Sicht immer mit der Gefahr verbunden ist, dass solche Hypes auch dazu führen, dass eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema eher weniger stattfindet. Also das heißt, dass eben Inklusion dann schon fast von Digitalisierung abgelöst wurde und sich dann eben die Frage stellt, was kommt dann danach und was haben wir eigentlich überhaupt in der Zwischenzeit erreicht, was haben wir für Fortschritte erreicht. Das war mit der Formulierung der Schlagwörter gemeint.
Dieser etwas inflationäre Gebrauch, wie ich das jetzt selbst mal ein bisschen überspitzt nennen würde, ist ja möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass es einfach für beide Begriffe sehr viele Definitionsansätze gibt. Wie würden Sie denn Inklusion definieren?
Ja, völlig richtig. Es gibt in der Tat ganz unterschiedliche Verständnisse davon, was man unter Inklusion versteht. Meinem Verständnis nach würde ich das jetzt mal so im Kern als einen Ansatz verstehen, der davon ausgeht, dass Vielfalt von vornherein gegeben ist und dass Vielfalt zu berücksichtigen ist, zu sehen ist und dass von vornherein Gesellschaft so möglichst auch zu strukturieren ist, dass dieser Vielfalt entsprochen wird und dass niemand ausgegrenzt wird. Inklusion grenzt man auch gerne ab gegenüber Integration, wo ja eher der Blick auf das Individuum war und wie das Individuum sich an die Gesellschaft anzupassen hat, um eben in diese Gesellschaft zu passen. Und da spricht man in Inklusion gerne davon, dass es hier um einen sogenannten Paradigmenwechsel, einen Blickwechsel geht. Aus meiner Sicht ist es allerdings eher eine Paradigmenergänzung, weil ich glaube, es ist beides wichtig und es ging auch bei Integration auch immer schon um beides. Es ging nicht ausschließlich darum, das Individuum an die Gesellschaft anzupassen, sondern beide müssen ja im wahrsten Sinne des Wortes im Ergebnis zueinander passen.
Und wenn wir jetzt diese Begriffsdimension einmal zusammenbringen mit der von Digitalisierung, inwiefern sehen Sie da Schnittstellen zwischen beiden Bereichen und inwiefern kann Digitalisierung vielleicht einen Beitrag leisten zur Inklusion in der Berufsbildung?
Ja, genau das ist auch mein Blick von meinem Aufgabenfeld her auf die Themen. Also wie führen sozusagen beide Begriffe aufeinander oder wie kann man beide Begriffe und beides, was damit verbunden ist, aufeinander zuführen? Weil aus meiner Sicht ist ja immer der Blick weder jetzt nur auf Inklusion oder nur auf Digitalisierung oder eben auf ein mögliches anderes Schlagwort oder eine andere Leitidee, sondern tatsächlich ist der Blick von meinem Aufgabenfeld ja immer der, wie kommen wir tatsächlich zu mehr Teilhabe, zu mehr Möglichkeiten für behinderte Menschen. Und da können beide Leitideen sicherlich durchaus zu Fortschritten führen und sollten aus meiner Sicht eben auch zusammengedacht werden.
Wie würden Sie denn den aktuellen Stand von Inklusionsvorhaben in der beruflichen Bildung einschätzen? Wie weit ist man da in den jeweiligen Bereichen?
Ich fange gerne mal mit dem dualen System an, auf das wir als BIP, als Bundesinstitut für Berufsbildung, ja immer einen besonderen Blick haben aufgrund unseres Auftrages und unserer Aufgabenstellung. Und da haben wir ja einen von Anfang an sehr modernen, sehr inklusionsorientierten Rechtsrahmen gehabt. Also wenn wir tatsächlich mal reinschauen, was steht denn im Berufsbildungsgesetz und in der Handwerksordnung zu behinderten Menschen, dann haben wir da das, was ich immer gerne so den Dreiklang nenne, der eigentlich von Anfang an diesen Inklusionsblick hatte, nämlich A, die Priorität der Ausbildung von behinderten Menschen in regulären, in anerkannten Berufsausbildungen, genauso wie Menschen ohne Behinderung. Zweitens die Möglichkeit bzw. sogar den Auftrag, dass die behinderungsbedingten Einschränkungen von Menschen zu berücksichtigen sind und dass man entsprechend in der Berufsausbildung und in der Berufsprüfung für sie einen entsprechenden Nachteilsausgleich ermöglicht. Und drittens für diejenigen, wo eine ganz besondere Art und Schwere der Behinderung gegeben ist und wo deshalb trotz Anwendung von Nachteilsausgleich die reguläre Berufsausbildung nicht möglich ist, das Instrument der Fachpraktikerausbildung. Also Berufsausbildungen, die sich an den anerkannten Ausbildungsberufen orientieren und die auch bedeuten, dass man einen anerkannten Berufsabschluss an einer Kammer, an einer zuständigen Stelle ablegt, aber die vom Niveau her meistens eben Theorie reduziert, also vom Niveau her jedenfalls etwas abgesenkt sind, um der besonderen Art und Schwere der behinderten Menschen zu entsprechen. Insofern haben wir im Bereich der dualen Berufsausbildung, was den Rechtsrahmen betrifft, eigentlich einen sehr guten Rechtsrahmen. Fragen der Umsetzung sind dann natürlich nochmal welche, die sich stellen und wo, wie man so schön sagt, mit Sicherheit auch Luft nach oben ist und wo man auch schauen muss, wie kann man auch noch die Berufsbildungspraxis fördern, um tatsächlich die entsprechende Umsetzung zu ermöglichen. Manchmal tatsächlich auch ganz simpel durch noch mangelnde Informationen oder eben auch entsprechende Unterstützungsinstrumente. Und jenseits von den Berufsbildungsgesetzen, also Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung, die ja beide die Berufsbildungsgesetze sind, haben wir natürlich noch einen ganz großen anderen Bereich der Berufsbildung, also die vollzeitschulischen Ausbildungen und andere. Da haben wir diese Instrumente so nicht verankert, wie wir sie in den beiden Gesetzen für die duale Berufsausbildung haben. Also das heißt, hier ist aus meiner Sicht noch durchaus Handlungsbedarf, um hier auch tatsächlich eine rechtliche Verankerung durchzuführen.
Sehen Sie denn über die klassische Berufsausbildung hinaus auch noch Handlungsbedarfe, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Inklusion angeht? Grundsätzlich haben Sie das ja gerade schon als sehr gut beschrieben, aber eben auch noch nicht als komplett übergreifend.
Ja, völlig richtig. Wir haben eben auch noch Berufsbildung und das übersehen wir manchmal außerhalb dessen, was wir als die klassische Berufsausbildung oder eben auch einschließlich der vollzeitschulischen Bildung betrachten. Ich schaue da immer gerne auch noch mal in den Bereich, der allein quantitativ, also rein zahlenmäßig sehr relevant ist, den Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen, wo wir in Deutschland mehr als 300.000 Menschen in diesem Bereich haben, der zur sogenannten Teilhabe am Arbeitsleben auch zählt. Und auch hier gibt es ja einen Berufsbildungsbereich und auch selbst im Arbeitsbereich eine durchgängig durchzuführende und anzubietende berufliche Bildung. Und das ist ein Bereich, der insbesondere auch da die Menschen, die in diesem Bereich beschäftigt sind, die behinderten Menschen als nicht erwerbsfähig gelten, hier keine klassische Berufsausbildung stattfinden kann, aber eben diese beruflichen Qualifizierungen sich an dem Berufsbildungssystem orientieren sollen. Und die Werkstätten selber, also insbesondere ihre politischen Akteure, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen, ist seit längerem auf dem Weg, ihre Qualifizierungen auch anerkannt zu bekommen, also auch gesetzlich, rechtlich anerkannt zu bekommen und ohnehin eine Entwicklung zu vollziehen, um sich eben tatsächlich mehr an dem allgemeinen Berufsbildungssystem zu orientieren. Also das heißt, hier ist noch ein Bereich, wo meiner Einschätzung nach auch durchaus Bewegung gegeben ist und wo man auch durchaus darüber nachdenkt, wie man hier Regelungen finden kann, die dann eben auch einer rechtlichen Verankerung entsprechen.
Jetzt haben Sie gerade die gesetzlichen Rahmenbedingungen nochmal sehr ausführlich geschildert. Wenn wir jetzt aber den Blick nochmal lenken auf die Umsetzungsmöglichkeiten unter Einbezug digitaler Technologien, inwiefern kann dann Ihrer Meinung nach Digitalisierung einen Beitrag dazu leisten, Inklusionsvorhaben in der beruflichen Bildung zu fördern? Und welche Bereiche gibt es dabei besonders zu beachten?
Ja, ich glaube, es sind wirklich tatsächlich bei Digitalisierung immer zwei Stränge auseinanderzuhalten. Das eine ist eben das, was Sie gerade ansprechen, die assistiven Technologien. Das heißt, inwieweit können assistive Technologien sowohl in Form von digitalen Medien, aber eben auch assistive Technologien in der Beschäftigung, also in der Arbeit, dazu beitragen, behinderte Menschen in berufliche Bildung und in Arbeit zu inkludieren. Dabei haben wir natürlich schon immer auch zu berücksichtigen, dass wir bei behinderten Menschen nicht über eine homogene Gruppe von Menschen sprechen, sondern dass wir sehr, sehr unterschiedliche Behinderungsarten haben und dass es eben ein großer Unterschied ist, ob wir zum Beispiel Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen adressieren oder ob wir über Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sprechen oder ob wir über Menschen mit Lernbeeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen sprechen. Das heißt, hier wirken sich assistive Technologien oder überhaupt Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns bietet, sehr, sehr unterschiedlich aus. Und entsprechend muss der Blick auch da immer sehr unterschiedlich ausgerichtet sein. Wir haben insbesondere in Bezug auf die Gruppe der Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, die in sich ja auch nochmal eine sehr heterogene ist, auch immer zu berücksichtigen und in Bezug auf die Menschen mit psychischen Erkrankungen auch, dass Lernen mit digitalen Medien ja auch an Voraussetzungen geknüpft ist, die nicht bei jedem Menschen in gleicher Form gegeben ist. Und da ist es ja auch bemerkenswert, dass zum Beispiel die OECD aus ihrer ökonomischen Perspektive, nicht etwa aus einer berufspädagogischen oder ethischen Perspektive, eben auch festgestellt hat, dass Kompetenzen wie Selbstorganisationskompetenz oder Selbststeuerungskompetenz, die oft Voraussetzung für die Arbeit, für den Umgang mit digitalen Medien sind, eben nicht bei allen Menschen gegeben sind. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir auch mit Blick auf Digitalisierung nicht bestimmte Personengruppen aus dem Blick verlieren, sondern dass wir tatsächlich die unterschiedlichen Beeinträchtigungen sehen und nicht, weil wir eben bei bestimmten Behinderungsarten oft auch sehr erfolgreich sind bei der Inklusion, was ja sehr erfreulich ist und sehr förderlich ist, aber deswegen sozusagen uns auch so auf diese konzentrieren, dass wir die anderen eben tatsächlich dann nicht mehr berücksichtigen. Das wäre kontraproduktiv für unser Ziel Inklusion.
Jetzt beschreiben Sie die Qualifizierung von behinderten Menschen als ein sehr differenziertes, ein sehr komplexes Feld, in dem man Gefahr laufen kann, Menschen unfreiwillig auszugrenzen. Was bedeutet das im Umkehrschluss für die andere Seite, also das Berufsbildungspersonal, um diese Gefahr möglichst zu vermeiden? Worauf muss da geachtet werden?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Aspekt an, denn die andere Seite, wie Sie sie nennen, ist ja tatsächlich die ganz wichtige Seite, nämlich die Seite des Berufsbildungspersonals. Und wir haben seit einiger Zeit das Thema Qualifizierung und Professionalisierung des Berufsbildungspersonals ja sehr im Fokus, sehr im Blickfeld, weil man eben erkannt hat, dass es ganz stark auf diese Seite der Vermittelnden ankommt. Und im Blick auf Digitalisierung stellt sich hier eben nochmal ganz besonders die Frage, wie sieht es da mit den entsprechenden Kompetenzen aus? Und nachdem man erstmal festgestellt hat, dass auch die Klarheit darüber, was man unter digitalen Kompetenzen versteht, gar nicht so gegeben ist und man sich dort inzwischen deutlicher darüber verständigt hat, welche einzelnen Kompetenzen denn eben auch als digitale Kompetenzen, wie zum Beispiel Medienkompetenz und zu verstehen sind, geht man jetzt auch sehr stark in die Richtung, dass man Projekte fördert, um eben die entsprechenden digitalen Kompetenzen bei Ausbildern, bei insgesamt ausbildendem Personal zu stärken. Und insofern ist das in der Tat ja ein ganz wichtiger Bereich, eine ganz wichtige Zielgruppe, wenn man Digitalisierung und Inklusion zusammenführen will, dann diese Zielgruppe auch im Blick zu haben.
Projekte ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage, und zwar nach Praxisbeispielen. Gibt es Konzepte, Entwicklungen, Anwendungen aus entsprechender Projektarbeit, die Sie konkret nennen können und positiv hervorheben würden?
Ja, wir haben ja vorhin gerade gesprochen über die Personengruppen der Menschen mit Lernbeeinträchtigung, mit psychischen Erkrankungen, die aus meiner Sicht immer Gefahr laufen, so etwas aus dem Blick zu geraten. Und da gibt es in der Tat ein Beispiel eines Projektes der Technischen Universität Dortmund, was sich tatsächlich auch die Zielgruppe der Menschen mit Lernbeeinträchtigungen ausgewählt hat und hier ein entsprechendes Angebot entwickelt hat, wie man mit digitalen Medien digitalisiert diese Personengruppe hier im konkreten Beispiel von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten qualifizieren kann. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Beispiel, was ich insofern sehr gerne nenne, weil es eben tatsächlich sich diese Zielgruppe ausgewählt hat. Und da, glaube ich, können wir noch eine ganze Menge mehr gebrauchen.
Jetzt muss ich auch einmal in die umgekehrte Richtung fragen. Und zwar, gibt es Tendenzen oder Entwicklungen im Bereich dieser Inklusionsvorhaben durch Digitalisierung, die Sie eher kritisch bewerten und anhand derer Sie ein gewisses Risikopotenzial, das wir ja auch eben schon angesprochen haben, nämlich unfreiwillige Ausgrenzung, ausmachen würden?
Ja, als weniger zielführend betrachte ich die Gefahr, dass man Digitalisierung als Selbstzweck versteht oder als Automatismus. Also dass der Blick eher dahin geht, was ist eigentlich technisch und technologisch machbar und das tut man dann. Und so ein bisschen den Kompass verliert, worum es eigentlich immer geht. Und der ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und da sind wir wieder bei der Inklusion. Also der Kompass aus meiner Perspektive, meines Aufgabenfeldes ist eben immer der, wie kommen wir zu mehr Beteiligung von behinderten Menschen in beruflicher Bildung, Berufsbildung im weitesten Sinne, über den wir gesprochen haben, und Beschäftigung am Arbeitsmarkt. Und das als Kompass nicht zu übersehen und dann zu sehen, so welche Instrumente, welche Möglichkeiten, welche Wege helfen uns dabei. Und wenn es eben digitale Medien sind oder wenn es die Anpassung, jetzt in einem neutralen Sinne gesprochen, an die zunehmend digitalisierten Arbeits- und Geschäftsprozesse ist, dann sind das wichtige Wege und dann sollte man diese gehen. Aber die Gefahr sehe ich eben dort, wo man den Kompass so ein bisschen aus den Augen verliert. Aus meiner Sicht ist es auch wichtig, auch bei digitalen Medien und bei dem sehr starken Trend des Setzens auf selbstgesteuertes Lernen nicht zu unterschätzen, das, was wir nicht zuletzt auch durch die großen Langzeitstudien von Hattie gelernt haben, dass eben tatsächlich auch immer noch die soziale Interaktion und damit eben der Lehrende, der Lehrer, um ihn mal so zu nennen, eine große Rolle spielt. Und dass wir wissen, dass insbesondere auch im Bereich behinderte Menschen das erst recht nicht zu unterschätzen ist, dass eben auch noch tatsächlich Personen, der Mensch als soziales Wesen und ihre Interaktion, ihr Zusammenwirken eine ganz große Rolle spielen.
Mit Blick auf die Zukunft, gibt es ein Ziel oder einen Wunsch, den Sie bezüglich des aktuellen Entwicklungsstandes von Inklusionsvorhaben in der Berufsbildungslandschaft haben oder sich wünschen?
Ja, einen Wunsch habe ich in der Tat und der führt uns wieder zu dem Beginn unseres Gesprächs zurück, zu den Schlagworten. Also mein Wunsch ist, dass wir zu mehr Nachhaltigkeit und weniger Kurzatmigkeit kommen. Das heißt, dass wir nicht gestern über Inklusion, heute über Digitalisierung und morgen über was auch immer sprechen und das anstreben, sondern dass wir anknüpfen an das, was wir an Erkenntnissen, an Erfahrungen haben und auf dem aufbauend dann tatsächlich mit verschiedenen Leitideen und nicht nur mit einer jeweils aktuellen, also insbesondere so einem Ensemble, was ich sehr wichtig finde im Sinne von Selbstbestimmung, von Mündigkeit, auch als Teil eines Bildungsziels und im Sinne von Inklusion, dass wir dahingehend uns weiter auf den Weg machen, hier zu mehr Fortschritten für behinderte Menschen zu kommen.
Frau Vollmer, vielen Dank für das nette Gespräch. In den kommenden Wochen werden wir Ihnen vor diesem Hintergrund weitere konkrete Praxisbeispiele zur Nutzung digitaler Medienformate und Konzepte sowie weitere Fachexpertise aus dem Themenblock Inklusion präsentieren. Alle weiteren Infos zu dieser und eine Übersicht aller anderen Episoden finden Sie auf www.voraus.de/podcast und www.qualifizierungdigital.de.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.